Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcast. Heute wieder eine Interviewfolge. Das heißt, du hast die Möglichkeit, den Videostream zu dieser Folge auf YouTube zu verfolgen. Mein heutiger Gast ist jemand, auf den ich mich selber sehr freue. Ich kenne ihn wahrscheinlich schon gefühlt 20 Jahre. Der ein oder andere von euch kennt ihn wahrscheinlich auch. Manche nennen ihn einfach nur Christian Solmecke, aber der Mann ist Rechtsanwalt. Deshalb möchte ich wirklich mich an dem Text orientieren, den man mir zur Verfügung gestellt hat, was ich sehr selten mache. Also, Professor Christian Solmecke hat sich als Rechtsanwalt und Partner der Kölner Kanzlei WBS Legal auf die Beratung der Internet-, IT- und Medienbranche spezialisiert. So hat er in den vergangenen Jahren den Bereich Internetrecht, E-Commerce der Kanzlei stetig ausgebaut und betreut zahlreiche Medienschaffende, Web 2.0-Plattformen und App-Entwickler. Neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt ist Professor Christian Solmecke nicht nur vielfacher Buchautor und Geschäftsführer der cloudbasierten Kanzleisoftware Legal Visio, sondern auch für seinen YouTube-Kanal WBS Legal bekannt. Seit dem Jahr 2010 präsentiert er dort in seinen Videos aktuelle Urteile, ordnet das Weltgeschehen für seine Zuschauer rechtlich ein und gibt ihnen auch den ein oder anderen rechtlichen Lifehack mit an die Hand mit seinen Videos. Und jetzt gut aufpassen, Leute, mit seinen Videos, die bisher rund 250 Millionen Mal aufgerufen wurden, begeistert er mittlerweile fast 1 Million Abonnenten und trotzdem hat er heute Zeit für mich, für euch, für uns alle. Von daher ganz herzlich willkommen, guten Morgen, guten Tag, hallo Christian.
Guten Morgen, Philipp. Das geht runter wie Öl, mein selbstgeschriebener Pressetext, den wir dir zur Info zugeschickt haben. Aber nein, herzlichen Dank. Ja, also tatsächlich, das ist alles richtig so, was wir dort, was du gerade präsentiert hast. Wir haben viele Sachen in der Vergangenheit gemacht und ja, da kommt im Laufe eines Anwaltslebens einiges zusammen.
Ja, und ich habe ja tatsächlich auch immer eine persönliche Vorstellung von meinen Gästen. Ich beobachte die vorher, ich kenne die irgendwie, vielleicht manche persönlicher als andere, aber ich könnte die auch so anmoderieren. Aber der Grund, warum ich diesen Text mal vorlesen wollte, ist folgender. Erstens, der Mann ist Rechtsanwalt, ich will hier keinen Ärger. Der zweite Punkt ist aber auch, ihr müsst euch das mal für euer eigenen Business Case überlegen. Der eine oder andere von euch hat ja auch mal die Möglichkeit, bei der IHK, bei der Wirtschaftsförderung, auf irgendeiner Branchenveranstaltung ein paar Worte zu sagen und überlässt das dann immer dem Zufall, wie man anmoderiert. Moderiert wird. Und der Moderator, die Moderatorin kann euch tatsächlich auf einen Sockel stellen, was euch einfach interessanter erscheinen lässt. Und das dürft ihr nicht dem Zufall überlassen. Ihr könnt ja nicht einfach auf die Bühne gehen und sagen, jetzt kommt Klaus Müller und dann musst du performen und alle hoffen, dass es irgendwie gut wird, sondern du musst halt im Vorfeld Einfluss auf diesen Prozess nehmen. Und das war hier einfach ein Musterbeispiel, weil ich finde, es bringt einfach viele Buzzwords raus. Es gibt euch ein klares Bild und das muss die Zielsetzung sein. Und gerade weil der ein oder andere von euch ja vielleicht auch aufgrund meiner Historie irgendwo im Technologieumfeld tätig ist, habt ihr jetzt in der Zukunft vielleicht auch einen Ansprechpartner, wenn es mal wieder knirscht und ihr denkt, irgendwie brauche ich rechtliche Unterstützung im IT und Umfeld, weil das ist ja bei Rechtsanwälten nicht ganz so stark vertreten. Und vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Warum bist du im Bereich IT, Bereich Medienrecht, Bereich, ja, ich sag mal Technologie, du entwickelst selber Software. Wie bist du als Anwalt dahin gekommen, diese technologische Kompetenz aufzubauen und in diesem Bereich vorzustoßen?
Das kann ich dir gerne sagen. Ich war 10 Jahre alt, da habe ich meinen ersten Computer geschenkt bekommen. Das ist jetzt vor 42 Jahren, also Anfang der 80er. Und anders als meine Kumpels auf dem Gymnasium, zu meinem Leidwesen, habe ich keinen Commodore C64 bekommen, weil mein Vater, der damals Leiter der berufsbildenden Schulen unseres Kreises war, der Meinung war, der Junge soll was Gescheites bekommen, einen Apple IIc-Computer. Kann sein, dass der Rechner damals viel gescheiter war als der Commodore, aber was er definitiv nicht konnte, war spielen. Also der C64 war viel besser zum Spielen geeignet. Das heißt, ich habe mir dann irgendwann ein Buch gekauft in jungen Jahren, wie programmiert man Spiele? Ohne Witz. Und dann habe ich mit Basic angefangen zu programmieren, habe dann programmiert in meinem Studium, habe eine große Preisvergleichsplattform für die günstigsten Fotolabore programmiert, habe damit mein Geld verdient und so kam das, dass ich sehr im Tech-Bereich drin war und später eine Sonderausbildung im IT-Recht gemacht habe in Hannover und Löwen nach dem Studium, weil einfach Technologie meine Leidenschaft ist. Es ist egal, was als Neuestes rauskommt, wenn jetzt künstliche Intelligenz rausgekommen ist, dann habe ich schon seit 2 Jahren ehrlicherweise mit einem Vorgänger von ChatGPT rumexperimentiert und geguckt, ob man damit irgendwie Urteile zusammenfassen kann. Und auch unsere Kanzlei ist ja sehr tech-basiert. Und dann, wenn du dann so ein Hobby hast und Jura studiert hast, dann musst du eigentlich nur noch eins und eins zusammenzählen, dann wird man darin gut, was eigentlich die Leidenschaft ist.
Ja, okay, das ist zwar irgendwo richtig, aber man braucht ja, damit das erfolgreich ist, auch noch die dritte Kompetenz und die ist ja beispielsweise auch in deinem YouTube-Kanal spürbar, diese Vermarktungsfähigkeit, diese kaufmännische Denke, weil ich habe ja in meiner alten Welt, wo ich noch eine Computerfirma hatte, auch einige Rechtsanwälte unterstützt und würde sagen, die sind wahrscheinlich top, wenn es darum geht, ein aktuelles Urteil zu recherchieren, die können auch in irgendeiner Form Schriftsätze verfassen, die können vielleicht auch mit einem Sprachdiktiergerät irgendwelche Dokumente da per Spracherkennung reinbringen, aber die sind teilweise schon, wenn es nur um die Beschaffung eines neuen Computers geht, völlig überfordert, weil erstmal ist alles zu teuer, die verstehen das alles auch gar nicht und die verstehen auch nicht, warum Dienstleistung Geld kostet etc. Das heißt, wie kommst du noch an diese kaufmännische Kompetenz, die einfach bei Anwälten aus meiner Sicht, ich mag irren, aber das ist mein Erfahrungswert, nicht so stark vertreten ist?
Ich glaube, das ist auch wieder tief in meiner Kindheit verwurzelt. Möchte ich jedenfalls so analysieren. Es war jedenfalls so, dass ich mit 15 Jahren angefangen habe, für die Lokalzeitung meiner Heimatstadt Gevelsberg zu schreiben. Das ist bei Ennepetal, Wuppertal-Hagen, kleiner Stadt im Ruhrgebiet. Und das war die Westfälische Rundschau. Da habe ich über Taubenzüchter geschrieben und Ratssitzungen, habe mir da stundenlang politische Ratssitzungen angehört. Und was damals war, man bekam 40 Pfennig pro gedruckter Zeile. Also wenn du einen Text hattest, was sehr selten war, der 100 Zeilen hatte, dann hast du 40 D-Mark bekommen. Also für die Jüngeren unter euch, das ist ungefähr 40 Euro heute. Meist hattest du aber einen Text mit 40 Zeilen. Das heißt, du hast 16 D-Mark bekommen. Und irgendwie war ich dann, habe ich dann mir beigebracht, noch zu fotografieren, konnte noch ein Foto mitverkaufen, ja. Und dadurch hattest du sehr früh in jungen Jahren eine Möglichkeit, einerseits dein Taschengeld aufzubessern, aber hast auch recht früh begonnen zu rechnen. Okay, wenn ich auf die Veranstaltung gehe, darüber berichte, dann kann ich es noch schaffen, noch auf die Veranstaltung. Da kann ich noch ein Foto mitnehmen. Und so kam es, dass ich, irgendwie auch so einen Bezug zum Kaufmännischen hatte. Denn da gebe ich dir recht, Philipp, wenn wir eins nicht lernen, wie Juristen in der Ausbildung, dann ist es irgendwas von BWL. Und das fehlt voll in unserem Studium. Also wir haben gar kein kaufmännisches Wissen. Da würde ich mal sagen, sind wir ähnlich wie Ärzte vielleicht. Ja. Und das ist etwas, was ich schon lange fordere übrigens, dass das auch ein Teil wird in unserem Studium. Ich meine, jeder BWLer hat einen Jurateil, aber nicht jeder Jurist hat auch einen BWLer-Teil. Fände ich aber total erforderlich.
Ja, also ich kann das bestätigen. Mein Vater war Arzt, kaufmännisch hatte der jetzt sicherlich nicht so tiefergehende Skills. Ich habe im BWL-Studium auch ein bisschen Jura gemacht. Das hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass man überall ein bisschen links und rechts noch was dazu lernen sollte. Wenn wir bei Ärzten sind, ist vielleicht auch noch das Thema empathische Kommunikationswege nicht ganz so verkehrt, weil eine rationale Bewertung auf der Intensivstation vielleicht fachlich richtig erscheinen mag, aber nicht unbedingt die gewünschte Zielsetzung erreicht. Von daher, da gibt es sicherlich überall Verbesserungspotenzial.
Gilt aber bei Anwälten übrigens genauso. Ja, du musst ja mit deinem Mandanten kommunizieren können. Da du wirst als Anwalt, würde ich sagen, eher besser, wenn du erfahrener wirst und einfach Lebenserfahrung hast. Die Paragraphen sind das eine, aber wie das Leben wirklich läuft, ist das andere. Ich kann dir sagen, du darfst diesen Newsletter nicht raussenden, sonst kriegst du eine Spam-Abmahnung. Ich kann dir aber aus Erfahrung sagen, von tausenden Mandanten habe ich, glaube ich, 3 bekommen, die wegen Newsletter-Versand eine Spam-Abmahnung bekommen haben und das hat dann nur 300 Euro gekostet und das ist einfach Erfahrung. Also nur als Beispiel.
Aber das finde ich ja an deinem YouTube-Kanal auch so spannend, weil du ja vieles von diesem, ich sag mal, Mysten auch auflöst, wo du einfach sagst, hey Leute, ihr habt teilweise Angst vor irgendeinem Schreckensszenario, was einfach so gut wie nie eintritt. Deshalb will ich vielleicht einfach auch mal machen. Und ich bin da ja auch eher der Pragmatiker, deshalb spricht mich das besonders an. Ich glaube ja auch, es macht ja auch noch einen Unterschied, auch bei Kaltakquise, wie du die Leute da abholst. Also wenn du ein solides Angebot hast, was ich mal eben sauber vorstelle, ohne dir da jetzt, wer weiß wie, zu nahe zu treten, dann sagst du vielleicht nein, aber dann rufst du ja nicht danach sofort die Kanzlei an. Wenn du natürlich dann immer wieder pusht, wie man das auf dem einen oder anderen Instagram-Kanal vorgelebt kriegt, ja, dann provozierst du ja auch die Leute. Aber kommunizieren, lass uns mal gerade darüber sprechen, weil das ist ja gerade bei Anwälten so, der Normalbürger hat ja tendenziell automatisch einen höheren Herzschlag, wenn da so ein Briefumschlag reinkommt und da steht einfach draußen so ein Rechtsanwaltsstempel drauf, weil es ist immer irgendwie provokant, außer es ist der eigene Anwalt. Woran liegt das, dass viele Anwälte auch im normalen Schriftverkehr schon irgendwie sticheln und auch teilweise so verklausuliert schreien. Wir vertreten die Seite unsererseits, kommen wir zu der Auffassung, dass der Unterzeichner teilt mit. Das ist ja einfach kein normaler Sprachgebrauch. Woran liegt das, dass die Leute immer so ja, ich sag mal, mit dem Stock im Arsch oder auch einfach bewusst provokant kommunizieren. Woran?
Also das sind
Das
zwei
ist die Sache.
unterschiedliche Dinge. Das eine ist der Stock im Arsch, da gebe ich dir recht. Da liegt es daran, dass juristische Sprache eine sehr formelle Sprache dabei ist. Bei uns kommt es darauf an, wo steht das Komma, wo steht das und, ist das unten oder bezieht sich dieser Satz auf den nächsten Satz und was auch immer. Also so sind ja Gesetze aufgebaut und daher kommt so ein bisschen auch die juristische Sprache, wenn wir versuchen, Gesetze zu analysieren. Ich persönlich pflege es allerdings so zu halten, dass ich in Mandantensprache tatsächlich auch etwas lockerer bin, dass der Mandant das auch versteht, was man da schreibt. Und ehrlicherweise kann heutzutage jeder Anwalt auch ChatGPT nutzen und sagen, formuliere das so, dass der Mandant auch versteht. Dann ist es vielleicht nicht mehr auf den Punkt exakt das, was man juristisch sagen will. Für einen gerichtlichen Schriftsatz würde ich es vielleicht anders verwenden, aber trotzdem kann man es natürlich auch in einfacherer Sprache sagen. Und auch gegenüber dem Gericht, glaube ich, kann der eine oder andere Anwalt noch mal ein bisschen von seinem hohen Ross runterkommen und die Sprache etwas entschlacken und vereinfachen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, den du angesprochen hast, und den kritisiere ich auch schon länger, ist dieses spitze Angreifen in den Schriftsätzen, und das nimmt mittlerweile Überhand. Da sehe ich manchmal Kollegen, die dann den anderen Kollegen vorwerfen, so Sätze wie, wo haben Sie denn Jura studiert, Herr Kollege Solmecke? Also völlig fehl am Platz, überhaupt nicht mehr an der Sache orientiert. Natürlich gibt es immer zwei Meinungen im Juristischen. Natürlich diskutiert man hier heftig in der Sache, aber dann zum Beispiel den anderen Kollegen anzugreifen oder als Anwalt den Gegner anzugreifen, finde ich überhaupt nicht sachdienlich. Und das spielt sich auch noch fort im Gerichtssaal. Und das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn da ein Gekeife oder Gefeite im Gerichtssaal ist. Lasst doch alle nüchtern bleiben. Am Ende entscheidet sowieso der Richter. Klar geht es darum, den zu überzeugen. Aber da denken eh alle Mandanten, der Kampf findet nur im Gerichtssaal statt. Aber ich meine, du warst wahrscheinlich auch schon in deinem Businessleben ein paar Mal vor Gericht. Da findet nicht mehr viel statt. Eigentlich ist alles schon ausgeschrieben, so wie wir sagen, und wird nur noch in Kurzform vorgetragen. Das wird total überbewertet, auch von manchen Kollegen.
Ja, ich war vor vielen Jahren mal in meiner IT-Firma in dem Kontext da auch vor Gericht und sollte da inhaltlich nochmal kurz erklären, was da wirklich abgelaufen ist, weil der Richter so signalisiert hat, er versteht den technischen Zusammenhang nicht so richtig. Deshalb fällt es ihm auch schwer, das zu beurteilen. Und es ging jetzt darum, brauchen wir einen Gutachter, brauchen wir keinen. Und dann haben wir halt gesagt, wir können das doch mal einfach vortragen, weil ich glaube, dass ich das schon so präsentieren kann, dass das jemand versteht, ob er dann meiner Denkweise folgt, ist ja mal völlig ein sekundäres Feld. Aber dadurch war ich dann halt vor Gericht, habe dann da auch gesprochen, habe dann einfach mal so, wie heißt es, frei von der Leber weg, den Anwalt der Gegenseite gefragt. Ich sage, warum provozieren Sie mich die ganze Zeit? Können Sie nicht einfach sachlich mit mir sprechen? Und dann wurde er so ein bisschen rot und dann sagt er, das gehört doch so ein bisschen dazu. Und da habe ich gesagt, das halte ich persönlich nicht für notwendig, weil es an der am Sachverhalt ja nichts ändert. Und eigentlich bringt das nur unnötige Emotionalität in das ganze Gespräch hier rein. Aber
Komplett richtig.
und
Du
das
hast so recht, du hast einfach so recht. Ja, genau. Du hast das erlebt, was ich ständig erlebe, wo ich denke, warum deine Emotionalität reinbringen? Das braucht kein Mensch und schon gar nicht das Gericht.
ja und so jetzt aber
Wie ist dir dein Fall ausgegangen? Hast du gewonnen oder verloren?
naja, wir haben am Ende uns tatsächlich vergleichen müssen, weil die Sache war dann so, es kam dann doch ein Gutachter dazu und der Gutachter hat dann natürlich dann nochmal Sachen in den Raum gestellt und es war jetzt tatsächlich so, es ging nachher darum, dass der Gutachter behauptet hat, der Rechner, den wir da, also Serveranlage, die wir 3 Jahre vorher eingerichtet hätten, wäre nicht sauber konfiguriert worden, wo ich gesagt habe, das ist eine sehr steile These, eine sich kontinuierlich weiterentwickelnde Umgebung, wo der Kunde Software installiert, wo der Hersteller Software installiert, der Kunde und Mitarbeiter mitarbeitet, 3 Jahre später zu urteilen und da konnte dann aber auch keiner mehr folgen und dann hat der Richter mehr oder weniger suggeriert, lasst uns das Ganze mal irgendwie so hier abwägen, weil ich glaube, wir werden das nicht mehr rekonstruieren können und dann war die Sache einfach vom Tisch. Du musst ja irgendwann dann wieder auf die kaufmännische Ebene zurück und einfach sagen, klar will jeder irgendwo Recht haben, aber wenn ich mein Ego so ein bisschen unter Kontrolle kriege und dann einfach auch rational wirtschaftlich denke, dann macht es ja eventuell Sinn zu sagen, komm, Haken dran, Feierabend, damit wir uns nicht noch mehr damit beschäftigen können, weil das lief ja schon ewig.
Also meine Mandanten hassen natürlich Vergleiche, das kann ich schon nachvollziehen, aber manchmal sehe ich es genau wie du. Da muss ich dann vorrechnen, ja, das kann hier über Instanzen gehen, bis zum Bundesgerichtshof im schlimmsten Falle, wenn es eine grundsätzliche Rechtsfrage ist. Und dann will man sich die Frage stellen, muss das auf dem Rücken des Mandanten ausgetragen werden und Ende ist offen. Wenn es gerade offene Rechtsfragen sind, dann kann dir keiner sagen, wie das am Ende ausgeht. Dann kann ein Vergleich sinnvoll sein. Manchmal allerdings, wenn ich fest davon überzeugt bin, wir gewinnen das Ding, dann ziehen wir es auch durch, auch durch die Instanzen. Und in IT-Fragen, gebe ich dir auch recht, können ja manchmal die kleinsten Sachen die größten Schäden anrichten. Ich bin ja viel im IT-Recht unterwegs und habe da letztens einen vertreten, der hatte ein Warenlager, so ein Logistikzentrum und hat eine neue Logistik-Software bekommen. Und von dem Tag an, als die neue Software kam, stand das ganze Warenlager 3 Monate still. Das war ein 2-stelliger Millionenschaden. Und in dem Warenlager waren zum Beispiel Handyhüllen drin. Die waren bei Mediamarkt früher an der Kasse gelistet. Und weil Mediamarkt jetzt keine Handyhüllen mehr bekam, wurde dieser Hersteller ganz ausgelistet. Und der sagt zu dem Warenlager, sag mal, bist du wahnsinnig? Meine Handyhüllen müssen in den Mediamarkt, ja? Ich bin ausgelistet worden. Hat das dann als Schaden wieder geltend gemacht bei dem Logistikzentrum? Der geht wieder zu dem Softwareentwickler hin. Und der Teufel steckt ja auch da im Detail. Haben die das falsch installiert? Hat der Entwickler Mist gebaut? War die Dokumentation falsch? Also IT-Verfahren sind echt komplex und leider, muss man sagen, oft eine Gutachterschlacht, weil der Richter natürlich nicht in den Code reingucken kann. Also lässt er sich oft von irgendeinem externen, sehr teuren IHK-Gutachter erklären, wie die Sache denn gelaufen sein soll. Und dann kann es sinnvoll sein, dass man irgendwann den Sack zumacht, auch mit dem Vergleich.
Ja, in meinem Fall war es dann auch noch so, es waren dann Mitarbeiter, die ja das Projekt betreut haben, als Zeugen geladen und mussten dann wieder und wieder da vor Gericht erscheinen und waren jedes Mal so nervös, die sagten jedes Mal, wir müssen das nochmal durchspielen und dann habe ich irgendwann gedacht, verflucht, schon wieder ein Tag Arbeitsausfall, nur für so ein dämliches Statement, dann hat der 3 Tage Durchfall, weil der nicht pennen kann, weil den das nervös macht, dass er da, ja, ob ja, am Ende habe ich gesagt, so komm, Haken dran, wir müssen diese Sache abgeschlossen haben, vor allen Dingen, es ging auch gar nicht um viel Geld unterm Strich, es war einfach nachher so, ich habe gesagt, komm, Haken dran, Feierabend. So, wenn man jetzt vor dem Verfahren steht, weil du bist ja jetzt vom Fach, wenn jetzt hier meine Zuhörenden sind ja oft Unternehmer und Unternehmerinnen, irgendwie kommt es ja immer mal vor, dass man plötzlich Post vom Rechtsanwalt kriegt, was ja aus meiner Sicht auch schade ist, weil man hat ja häufig mit der Person, die einen Rechtsanwalt um Hilfe bittet, vorher ja irgendwie eine geschäftliche Ebene gehabt. Da konnte man ja auch ganz normal miteinander sprechen und irgendwann entscheidet ja dann eine Seite, ich rufe den gar nicht mehr an, ich lasse das direkt mal über einen Rechtsanwalt laufen. Und ich habe immer das Gefühl, sobald ein Rechtsanwalt involviert ist, wird es alles nur viel, viel komplizierter. Es wäre viel einfacher, man würde vorher nochmal miteinander sprechen. Aber das ist ja vielleicht nicht die Stärke jedes Einzelnen. So, deshalb wählen die dann Hilfe. Wenn jetzt aber ein Rechtsanwalt schreibt, ich hatte das über, ich habe ja über 20 Jahre eine Computerfirma gehabt, da kommt ja schon der ein oder andere Fall mal, da habe ich oft einfach nur den Hörer in die Hand genommen, habe dann da den, in deinem Fall jetzt, ne, hier Professor Solmecke angerufen, habe gesagt, jetzt hör mal zu, so und so sieht die Situation aus meiner Sicht aus, wir können das jetzt über 1,5 Jahre mit einer externen Instanz rumdiskutieren oder wir überlegen nochmal, ob wir uns jetzt nicht hier am Telefon mal eben einigen und das hat tatsächlich in vielen Fällen echt gute Ergebnisse gebracht. Ist das üblich? Ist das was du als Profi empfehlen würdest? Ist das was, wo du sagst, ah, lass das mal lieber sein? Was ist so deine Einschätzung?
Also, das kommt sehr auf den Fall drauf an, die Lieblingsantwort eines Anwalts. Aber tatsächlich ist es so, manchmal kommen Mandanten zu mir, lassen sich beraten und sagen, hau drauf, Solmecke, mach den fertig. Und dann sage ich, nee, wir machen es anders. Ich gebe dir nochmal die juristischen Argumente mit, aber du schreibst das bitte selbst auf deinem Briefkopf und schickst dem meine Argumentation, um nicht Öl ins Feuer zu gießen, weil ich manchmal weiß, dass auch schon mal Scheuklappen zugemacht werden, wenn Anwälte involviert sind. Das heißt, mein Tipp wäre, man, und das jetzt nicht aus irgendeinem Eigeninteresse, man sollte schon relativ zügig einen Anwalt einschalten und sich beraten lassen, damit man seine Claims abgesteckt hat, damit man weiß, wo die Positionen sind. Aber dann sollte man sich auch nicht scheuen, selber mit dem Geschäftspartner zu reden, mit dem man ja jahrelang geredet hat. Aber letztlich ist es ja wie eine Ehe. Wenn Leute kurz vor einem Scheidungsprozess stehen, dann waren die schon bei der Paartherapie, haben alles versucht und dann geht's nicht mehr. Ja, und dann trennt man sich eben. Manche trennen sich friedlich, dann braucht man nur einen Anwalt. Manche trennen sich feindlich, dann braucht man eben 2 Anwälte und dann wird's nachher immer teurer. Wenn sich die Leute selber einigen können, wie du das gerade beschrieben hast, hey, das ist immer das Best-Case-Szenario. Ich werde ja nur eingeschaltet, wenn der Kelch in der Regel zerbrochen ist. Optimalerweise würde ich sogar noch lieber viel mehr im Vorfeld eingeschaltet. Dann könnte ich nämlich meinem Mandanten auch mal sagen, lieber Mandant, du beharrst hier gegenüber deinem Geschäftspartner so wahnsinnig auf deiner Position. Ich kann dir unter der Hand sagen, so stark ist deine Position gar nicht. Du kannst ruhig einen Schlag beigeben und du kannst dich ruhig mit dem einigen, ohne dass ich je in Erscheinung getreten bin. Das kommt übrigens oft vor, dass wir nur im Hintergrund tätig sind und im Vordergrund unsere Mandanten machen lassen, einfach damit es nicht so aussieht, als wenn der ganze Streit auf eine andere Ebene gehoben wird. Denn eins ist auch klar, in dem Moment, wo mein Mandant mich einschaltet und ich nach vorne rausgehe, zu 99% holt sich auch die Gegenseite einen Anwalt, um wieder Waffengleichheit herzustellen.
Ja, und es ist ja auch vielleicht tatsächlich so, dass man als Laie den Sachverhalt auch gar nicht wirklich beurteilen kann. Ich hatte mal die Situation mit einem Fahrrad, da gab es also so ein Elektrofahrrad, da gab es echt ein Problem, dann haben die da Ersatzteile bestellt, die haben aber nicht dazu geführt, dass der Schaden behoben werden konnte, dann sollte ich trotzdem die Ersatzteile bezahlen, aber ich sage, verstehe ich nicht, ist jetzt Jahre her. Aber dann habe ich hier meinen Anwalt mal kurz angerufen, der sagte, ja Philipp, das kannst du nicht einfach sagen, hast du ja nichts mit zu tun, weil ich war ja davon überzeugt, du holst eine Fachfirma, die guckt sich das an, da sagte, manchmal muss man ja ein paar Investitionen tätigen, um den Fehler weiter einzugrenzen, und er hat gesagt, einige dich mit dem einfach. Und ich glaube, das ist tatsächlich viel, viel wert. Also auch meiner Unternehmer-Community sage ich immer, man braucht nicht einen Rechtsanwalt, wenn es eskaliert, sondern als Unternehmer, Unternehmerin brauchst du immer einen Rechtsanwalt, auf den du mal kurzfristig zurückgreifen kannst, damit du auch einfach eine dauerhafte Beratung hast. Damit ich einfach jetzt, wenn ich jetzt meinetwegen mit dir arbeite, nicht jetzt erst immer sage, hallo Herr Professor Solmecke, mein Name ist Philipp Semmeroth, ich stelle jetzt mal kurz meinen Business Case vor und das dauert alles ewig, sondern dass man sagt, pass auf, kurze Frage, sag, zack, zack, jeder weiß, wer ist der andere, dann ist der auch in 4-5 Minuten fertig. Das heißt, so eine Dauermandatierung halte ich eigentlich ab einer gewissen Professionalisierung im Unternehmerlevel ihr Leben für absolut unabdingbar. Wenn ich am Anfang stehe, kann ich mir das nicht leisten, aber später ist das ja doch irgendwie eher empfehlenswert, oder sehe ich das falsch?
Nö, klar, habe ich natürlich einige Mandanten, mit denen wir vertrauensvoll zusammenarbeiten und die einfach auch wissen, dass man ab und an auch mal einen Prozess verliert. Also die häufigste Reaktion, wenn du einen Prozess verloren hast, ist sofort scheiß Anwalt, ich wechsle den Anwalt. Nur ist, was die Mandanten vergessen, es sind nicht wir Anwälte, die die Urteile schreiben, das sind die Gerichte. Wir können bestmöglich vortragen, wir können die Gerichte versuchen zu überzeugen. Aber ich habe jetzt einen Case gegen Facebook, wegen des Facebook-Datenlecks. Und da habe ich an allen Landgerichten Deutschlands Klagen hängen, identische Klagen, identische. Der Schriftsatz ist 300 Seiten lang. Und die Cases gehen unterschiedlich aus. Die Leute kriegen irgendwas zwischen 100 und 1.000 Euro für immer den gleichen Fall. Manche kriegen auch gar nichts. Also damit will ich zeigen, es geht manchmal schon. Identische Sachen gehen an Landgerichten ganz anders manchmal aus. Und das muss man verstehen als Mandant, dass nicht immer nur der Anwalt schuld ist. Und wer das versteht und dann bei seinem Anwalt bleibt und nicht rumhopst, der wird, glaube ich, auch Kontinuität reinbekommen und wird am Ende mehr gewinnen. Weil tatsächlich ist es, wie du sagst, wenn ich einen Mandanten kenne, dann weiß ich, okay, der ist was hemdsärmeliger drauf, da können wir ruhig mal an 10.000 nicht gerade mit doppelter Verifizierung gesammelte E-Mail-Adressen ein Newsletter raussenden. Oder ich weiß, nee, bei dem wird Compliance komplett groß geschrieben, da darf auf keinen Fall Fehler passieren. Dann sage ich dem hier, schreibt erst nochmal, dass es ein Double Opt-in erfordert, um die überhaupt nutzen zu können. Und dann kauft den E-Mail-Adresssatz vielleicht besser nicht ein. Und das kriegst du aber erst im Laufe einer Geschäftsbeziehung raus. Und das geht eben nicht nur, weil du mal einen Case für jemanden gemacht hast. Da haben wir zum Glück viele Mandanten, die Dauermandanten sind. Und ja, bin ich eigentlich ganz froh drum.
Ich muss immer so lachen, weil diejenigen, die jetzt dich nicht so weit recherchiert haben und so weiter, die werden sich denken, ja, der macht das da mit so einer Handvoll Leuten. Gib mal vielleicht kurz bekannt, wie groß dein Team da im Hintergrund ist, was all diese Sachen da stemmt.
Also insgesamt sind wir 40 feste und 40 freie, also 80 Mitarbeiter haben wir jetzt. Das ist ganz gut gewachsen, als ich da angefangen habe in der Kanzlei, da war ich damals noch Associate vor, ich glaube 15 Jahren. Oder nee, noch länger. Angefangen habe ich da vor 18 Jahren, ich bin seit 21 Jahren Anwalt. Da waren wir 6 Leute, also ist ganz, ganz gut gewachsen. Hat sich dann allerdings auch mein eigenes Themenfeld stark verändert. Ich habe immer noch größere Mandanten, die ich natürlich selbst betreue, aber mittlerweile haben wir eben 11 Anwälte für alles Mögliche spezialisiert. Wir haben einen Anwalt, der nur Markenanmeldung macht, Markenrecht. Das ist ein Riesenfeld. Wir haben in diesem Jahr 1.000 Marken angemeldet und betreut. Wir haben einen Anwalt, der macht nur gewerblicher Rechtsschutz. Der kümmert sich um Abmahnungen. Ein Anwalt macht Urheberrechte. Da geht es unter anderem auch, was ist, wenn bei der Software Open Source Code mit proprietärem Code verschmelzt, ja, dann musst du plötzlich deinen ganzen Code unter die Open Source Lizenz stellen, ne? So eine Riesengefahr für Entwickler. Und solche Geschichten machen wir, und so haben wir für alles unsere Spezialisten mittlerweile. Und Deswegen bin ich eigentlich auch ganz happy, weil ich kann natürlich nicht überall selber spielen. Wir haben auch einen Spezialisten für Arbeitsrecht, einen Spezialisten für Gesellschaftsrecht. Ich kann nicht überall Spezialist sein. Bin dadurch allerdings jetzt auch ein Stück weit mehr in der Unternehmenssteuerung bei so vielen Leuten. Wir sind insgesamt zwei Geschäftspartner, der Kilian und ich. Und ja, wir müssen zusehen, dass der Laden läuft. Und du musst auch immer wieder zusehen, dass genügend Mandanten reinkommen. Denn man kann sich vorstellen, bei dem Mitarbeiterstab sind halt einige Personalkosten. Das ist unser größter Batzen, unser größter Kostenfaktor. Ja, und da muss man eben zusehen, dass man da ja, präsent ist. Ich meine, wir sind mit YouTube, du hast es vorhin gesagt, schon präsent. Und darüber kommen auch wirklich sehr, sehr viele Mandate. Aber du musst ja auch
schon präsent,
neues Thema aussehen.
Präsent finde ich etwas geschickt untertrieben, weil ich habe das Gefühl, also wer sie in dem Bereich da im Prinzip informieren möchte, kommt an euch gar nicht vorbei. Das wäre ungefähr so, wie wenn Google sagt, ja, wenn sie im Internet was suchen, steht ihnen unser Service auch zur Verfügung. Also ich glaube, da muss man schon das richtige Verhältnis wählen. Und ich denke auch, dass dieses heftige Wachstum, du hast von 6 Leuten eben gesprochen, zu jetzt in Summe 80 Leuten, was ja auch immer dann nochmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ist ja immer ganz normal so ist. Aber das hängt ja auch viel da mit deiner Aktivität auf YouTube zusammen. Und ich weiß ja, dass du jetzt auch in deinem Studio bist, weil dir wieder Content produziert. Gib mal gerade denjenigen, die jetzt zuhören, einen kurzen Einblick. Wie viel Content haut ihr wirklich so pro Woche da raus?
Also aktuell sind wir wieder stark. Wir hatten eine ganze Zeit, 10 Jahre habe ich jeden Tag ein YouTube-Video gemacht, 7. Dann war ich ein bisschen platt, weil das echt anstrengend ist. Bin auf 3 runtergegangen. Und jetzt habe ich wieder Power, mach 5 pro Woche. Und das zu den unterschiedlichsten Themen. Es ist so, dass ich in meiner Anfangszeit vor allen Dingen IT-Rechtsthemen hatte. Wie sieht der optimale Softwareentwicklungsvertrag aus und solche Geschichten? Das hat nicht zu so vielen Klicks geführt, logisch, aber macht nichts. Du musst nicht viel Klicks haben, ja, du musst nur die richtigen Klicks haben. So.
Ja.
Was, darüber kamen auch schon recht viele Mandanten. Aber ich hatte schon Bock, irgendwie aus der Bubble der IT-Branche rauszukommen, ein bisschen breiter mal zu gucken, was geht. Und da hat mir ein Tipp meines Sohnes vor 7 Jahren ziemlich geholfen. Der meinte nämlich, damals war der 11 und sagte zu mir, Papa, deine Videos sind unglaublich langweilig. Klar, sieht der optimal. Er war hart, aber es ist die Wahrheit gewesen. Für jemanden externen war das, also für jüngere Leute waren die unglaublich langweilig, weil die wirklich hardcore Jura-nerdig waren. Sagt er, mach doch mal ein Video zum Thema 20 Dinge, die Lehrer machen, aber nicht dürfen. Das fände ich mal spannend. Habe ich gesagt, Challenge accepted, mache ich auch mal dazu ein Video.
Ja.
Ja, und dann ging's ab, muss man sagen. Ja. Das waren also Sachen wie Lehrer lassen Schüler während einer Klassenarbeit nicht immer auf Toilette gehen. Da habe ich gesagt, das verstößt gegen Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Alle Schüler natürlich, wenn sie auf Toilette mussten, Handy gezückt, dem Lehrer gezeigt, hier guck mal, der soll mir gesagt, ich darf aber auf Toilette. Hat dazu geführt, dass das bis heute, kein Scheiß, das meistgeklickte Video mit über 3 Millionen Aufrufen von mir ist. Und aber die wichtigste Erkenntnis daraus war, ich kann auch große Erfolge erzielen, wenn ich ein bisschen mainstreamiger werde. Und das war der Auftakt dazu, dass wir den Fokus der Videos in die Breite gerichtet haben. Ich will nicht sagen, dass das, was wir davor gemacht haben, falsch war. Und ich würde jedem, der nicht so auf die Masse orientiert ist wie ich, weil ich darauf Bock hatte, immer raten, in seiner Nische zu bleiben. Wir haben auch noch einen Zweitkanal, der heißt nicht WBS Legal, sondern WBS die Experten. Da macht jeder meiner Anwälte, auch YouTube, der Kanal ist viel kleiner. Und da hast du nicht 200.000 Aufrufe pro Video, sondern vielleicht 500 Aufrufe oder 1.000 Aufrufe. Aber das ist die richtige. Da haben wir Megamandate drüber gewonnen, wirklich große. Meine Leidenschaft war es aber, den Leuten in der Masse Jura zu erklären. Dazu habe ich meine Bücher geschrieben, habe versucht, Recht so in einfacher Sprache wie möglich darzustellen. Und das führt dazu, dass ich heute auch mal beurteile, was passiert, wenn der berühmte YouTuber Simon Dessieu in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wegen Drogenbesitzes in den Knast gekommen ist. Da gibt es eine Zero-Tolerance-Politik dort.
Ja.
Und das kann ihn jetzt zu 10 bis 15 Jahren da ins Gefängnis bringen. Eigentlich immer ein lustiger YouTuber. Und das mögen die Menschen, dass ich mich auch einfach mal einarbeite ins Recht der Vereinigten Arabischen Emirate und zeige, boah, wie unterschiedlich ist das eigentlich zu deutschem Recht? Oder ich habe mich mal mit einer Rechtsfrage beschäftigt. Was passiert eigentlich, wenn ein Amerikaner auf der Raumstation ISS einen Russen im französischen Modul tötet. Welches Recht gilt da eigentlich? Das war mein aufwendigst recherchiertestes Video, witzigerweise. Das ist echt kompliziertes Weltraumrecht. Haben uns da mal eingearbeitet. Und die Leute so, was? Darüber geht Jura? Mit sowas beschäftigen die sich alles. Und das haben die Leute dann gemocht. Und so bin ich ja ehrlicherweise auch immer ganz frisch im Kopf geblieben, weil ich immer neu in die verrücktesten Themen reinarbeiten muss.
Aber tatsächlich ist es so, das ist auch der Grund, warum du bei mir immer wieder aufgetaucht bist. Also schon vor vielen, vielen Jahren hat mein Steuerberater mir immer erzählt, der sagt, er sagt, oh, kennen Sie eigentlich so ein Solmecke? Ich sage, nee, weiß nicht, wer ist das denn? Dann sagt er, ich gucke den ganz gerne. Der hat da so einen YouTube-Kanal, der macht da irgendwie im Internet was zurecht. Der ist ein Anwalt und ich dachte so, als ich das erste Mal höre, also das Letzte, was ich jetzt in meiner Freizeit mache, ist mir irgendeinen Kanal anzugucken, wo irgendeiner Jura erklärt. Auch, ich habe gesagt im Studium, ich fand das spannend. Auch diese ganzen Zusammenhänge herzustellen und wie du durch eine saubere Argumentation und so weiter auch deine Ausgangssituation oder deine Erfolgschance verbessern kannst. Ich fand das richtig spannend. Aber dann habe ich gedacht, also ich gucke mir bestimmt nicht so einen Kanal von irgendeinem Typen da an. Und irgendwann ist das ja bei euch auch immer größer geworden und dann kam das ja auch auf der For You-Page und so weiter und habe ich da mal drauf geklickt und dieses Video da, was Lehrer da mit Schülern und so, das habe ich tatsächlich gesehen und auch so ein paar andere Sachen und ich fand es immer so faszinierend, dass du auch so eine Bandbreite bespielt hast, die nicht immer nur auf diese eigene Kernkompetenz abzielt, sondern auch einfach mal nur zeigt, ich nenne jetzt mal vielleicht das Weltraumbeispiel, auch wenn ich das Video nicht gesehen habe, nur wenn ich das höre und vielleicht auch für diejenigen, die das jetzt so zuhören. Wenn man sich so ein Video jetzt anschaut und dann mal hört, wie wird das aufbereitet, wie werden die Gedankengänge hergeleitet, wie wird daraus eine Schlussfolgerung abgeleitet und so, das hilft ja einfach, den Externen auch Vertrauen aufzubauen, weil die sagen, der hat ganz vernünftige Ansätze. Ich kann das nachvollziehen und ich glaube, was bei dir auch sicherlich ein Erfolgsfaktor ist, ist, dass du darüber ja auch immer wieder mit deiner Persönlichkeit punkten kannst. Und gerade mit den Leuten, mit denen ich viel Kontakt habe, die über hohe fachliche Kompetenz verfügen, sage ich ja immer, Leute, ihr müsst einfach auch mal so ein bisschen lockerer werden, mal ein bisschen breiter an die Sache rangehen, einfach auch mal nicht immer nur versuchen, ultra professionell zu wirken, sondern auch einfach mal menschlich, weil derjenige möchte ja im Prinzip wissen, was ist das für eine Person, die ich bei einer Beauftragung treffen werde?
Ja.
Und deshalb, glaube ich, ist das, was du da machst, einfach so nicht nur erfolgreich, sondern auch als Vorbild geeignet. Weil jeder von uns hat ja, also die Laien jetzt, ne, die haben ja bei Juristen ein gewisses Bild im Kopf. Und du bist ja im Prinzip gar nicht jemand, der so da reinpasst in die Klischees. Und ich glaube, das ist eben auch der Erfolgsfaktor. Deshalb, ja, das ist schade, wenn du da auch ein bisschen akquirieren musst. Aber ich glaube, dass das tatsächlich sehr gut funktioniert und dass das eher so Luxusprobleme sind und dass das eben auch einfach der Erfolg dann ist. Hast du bei diesen ganzen YouTube-Aktivitäten, die ja in deinem Hauptkanal primär da von dir gemacht werden, hast du da von den Kollegen auch absolute Rückendeckung für? Weil die sagen, das ist nicht einfach nur Ego und Marke für dich, sondern das bringt uns halt einfach Business und das ist halt einfach die Marketing- und die Botschafterrolle, die einer übernehmen muss und die ist bei dir einfach gut aufgehoben. Wie ist das in so einer Partnerschaft, wo die Leute ja auch alle sagen, jeder muss ja auch seinen Arbeitsbeitrag leisten für den Gesamterfolg?
Ja, also in Anfangszeit musste man sich da schon ganz schön durchsetzen, aber die Anfangszeit ist jetzt 15 Jahre her. An allen Fronten, muss ich sagen. Bei meiner Ehefrau, die gesagt hat, was machst du YouTube? Gucken doch nur Kinder. So fing es sozusagen an. Dann bei den Kollegen, die uns erstmal abgemahnt haben, das ist unseriös, ein Anwalt auf YouTube. Und bei den damaligen Geschäftspartnern, die sind mittlerweile in Rente gegangen, aber die hatten in ihrem Leben nicht eine eigene Abmahnung jeweils gegen die eigene Kanzlei bekommen. Da war der Youngster Solmecke gerade dort Partner geworden und plötzlich haben jetzt 6 oder 7 Abmahnungen wegen, da weiß ich nicht, illegaler Werbung, dachten die Kollegen. Wir haben die Verfahren zum Glück gewonnen. Ich glaube, bis auf 1 haben wir verloren, aber irgendwie 6 oder sowas haben wir gewonnen. Aber da wurde hier schon ganz schön anders. Fakt ist aber auch, dass sehr schnell deutlich wurde, dass du über YouTube auch viele Menschen erreichst, die dich dann nachher mandatieren. Also da kamen wirklich, in manchen Segmenten haben wir über 100.000 Mandate. Das sind, vor allen Dingen haben wir fast 100.000 Eltern vertreten, deren Kinder Musik, Filme oder Spiele früher bei Napster, heute mit BitTorrent getauscht haben, also Peer-to-Peer-Tauschbörsen. Damit hat es eigentlich ehrlicherweise angefangen. Als ich mit YouTube begonnen habe, habe ich dann erklärt, wie funktionieren diese Peer-to-Peer-Tauschbörsen, dass man nicht nur was runterlädt, sondern Peer-to-Peer eben, du lädst auch was von deiner Festplatte hoch und in Und du musst auch nicht den ganzen Film runtergeladen haben. Es reicht, wenn du das erste Megabyte runtergeladen hast, dann wird das erste Megabyte auch schon wieder getauscht. So, das habe ich einfach erklärt. Das haben die Leute verstanden. Ich habe denen gesagt, was mit den Abmahnungen los ist. Wir haben 3 große BGH-Urteile zur Tauschbörsennutzung und insgesamt auch zur Belehrungspflicht von Eltern für ihre Kinder erstritten. Die recht, muss man sicherlich dann doch mit ein bisschen Selbstlob sagen, bahnbrechend waren. Da ging es darum, dass der BGH gesagt hat, Eltern müssen ihre Kinder nur erstmalig belehren, wenn sie sie ins Internet lassen, haben dann aber keine dauerhaften Überwachungspflichten. Und das hat wirklich alles revolutioniert. Dadurch haben wir nachher auch die Prozesse gewonnen in diesen Tauschbörsenverfahren. Das war so der Anfang. Und da hast du dann auch den Respekt der Kollegen gesehen, die gesagt haben, krass, was man über so eine Plattform wie YouTube erreichen kann. Und ich selber, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe erst bei der Westfälischen Rundschau geschrieben, war dann Nachrichtensprecher von Radio Köln und 10 Jahre Nachrichtensprecher von WDR 2. Das heißt, ich wusste immer, was ist, wenn man für Plattformen arbeitet, die viele Menschen erreichen. Aber wenn dir eine eigene Plattform mehr oder weniger gehört, die viele Menschen erreichen, ist das Faktor hoch 1000. Es gehört mir nicht YouTube. Ja, ich bin immer noch von denen abhängig, wie die mich ranken, ob die mich ausspielen. Aber immerhin gehört mir der Kanal und ich kann sagen, was ich darauf mache oder nicht mache. Ein bisschen bei einer Zeitung war das anders. Da musste ich das schreiben, was der Chefredakteur wollte. Und das ist schon krass. Aber klar, wir haben auch jahrelang investiert. Da hat das nicht so viel gebracht wie jetzt. Am Ende ist man immer klüger.
Ja gut, das ist aber ja auch aus meiner Sicht wieder dieses übliche Unternehmerspiel. Du musst mit irgendwas starten und da musst du halt auch ein bisschen Ehrgeiz, Ausdauer, Disziplin an den Tag legen, weil wenn ich jetzt mal zurückdenke, ich war sehr, sehr lange bei 384 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal und dann haben wir einfach gesagt, ja, wir müssen vielleicht nur die Strategie ein bisschen ändern, weil tendenziell glauben wir schon, dass das funktioniert. Jetzt sind wir bei 17.000 oder so Abonnenten. Das ging dann irgendwann relativ steil nach oben. Da sind wir immer noch weit weg von deiner Millionen Abonnenten, aber das ist ja nicht der Maßstab, sondern der Maßstab ist ja immer nur, wo warst du gestern, wo warst du vor 3 Monaten, vor 16 Monaten, vor 12 Monaten. Und tendenziell ist es eben auch so, ich glaube, das muss man einfach auch immer in Relation zu dem sehen, was kriege ich. Wenn ich nur Applaus kriege, nützt mir ein großer Kanal auch nichts. Wenn ich dadurch aber Anfragen kriege, weil Leute gerade über dieses Video natürlich auch stärker reingucken können und einfach merken, hat da einer wirklich was drauf. Das ist ja auch der Punkt, weshalb ich diese Interviews hier in dem Podcast immer so gerne ungeskriptet und gar nicht im Vorfeld besprochen führe, weil ich möchte ja auch, dass jeder merkt, da hat auch einer jetzt, gerade mein Gast, auch wirklich einen Plan. Weil ein vorbereitetes Statement vorzulesen, das kann ja jeder, der auch keinen Plan hat. Das haben wir ja auch im Studium oft genug gesehen, auswendig lernen und irgendwas da an die Folie zu dübeln und heute mit ChatGPT vielleicht sogar gut klingen zu lassen. Ja, ach, also, du musst ja um die Ecke denken können. Ja. Und von daher, um die Ecke denken. Ich weiß nicht, ob es überhaupt dein Thema ist, aber du bist ja in Medien und Internet und E-Commerce und so weiter tief drin. Und ich hatte am Wochenende in Prag in der Lounge ein spannendes Gespräch. Es kam jemand zu mir, der begrüßte mich und sagte, oh Philipp, schön dich zu sehen. Ich sage, hilf mir ganz kurz, kann ich gar nicht zuordnen. Sagte, wir haben vor ein paar Monaten beide eine Keynote auf einer Veranstaltung gehalten. Dann dachte ich, ah ja, da hat es aber ein anderes Outfit an und jetzt erinnere ich mich auch. Und dann sitzen wir da und kommen über Pokerspielen und Pokerturniere und Sponsoren von Pokerspielern ins Gespräch und irgendwann sprechen wir über Bitcoin und Monero als Kryptowährungen und ich sage, was ist denn Monero? Und dann erklärt er mir die Vorteile gegenüber Bitcoin und dann sage ich, aber wie funktioniert das? Und dann guckt er mich an und sagt, Philipp, kennst du keine Verbrecher?
Ja genau, ist nicht trackbar, diese Moneros sind ja nicht zurückverfolgbar wie Bitcoin. Ja,
ich kenne tatsächlich keine Verbrecher, entschuldige bitte für dieses Defizit, aber erklär mir das mal und daraufhin hat er mir was von Monero erzählt. Jetzt wäre das einfach mal spannend, gerade weil du ja jetzt auch vom Fach bist. Ich habe jetzt keine Ambition, Verbrecher zu werden oder mehr Verbrecher kennenzulernen, aber ich fand die Argumentation dahinter spannend. Du hast gerade schon signalisiert, du kannst direkt zuordnen. Mach doch mal kurz ein Statement. Was ist der Unterschied zwischen Bitcoin und Monero, gerade im Hinblick auf Anonymität, Zahlungsverkehr und so weiter, auch aus dem rechtlichen Blickwinkel, ohne jetzt das vielleicht bewerten zu müssen, muss man ja immer aufpassen als Anwalt. Aber das so, Einordnung.
Also ich sag mal so, am Anfang dachten ja alle bei Bitcoin, sie wären komplett anonym, nicht zurückverfolgbar und deswegen komplett safe, aber das ist ja Quatsch. Bei Bitcoin siehst du ja exakt, von welcher Wallet in welche immer das Geld gewandert ist. Du kannst ja immer bis zu einem gewissen Grad verfolgen. Du musst nur wissen, wem die Wallet gehört. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, aber irgendwann will ja vielleicht mal in Real Life sich was auszahlen und dann wird es schwierig. Und das läuft ja bei Monero anders. So ganz genau habe ich es mir dann auch nicht angeschaut, wie es technologisch funktioniert. Ich habe mir nur angeschaut, dass tatsächlich du mehr oder weniger anonym das Geld überweisen kannst. Es gab sowas mal, Wie heißt das noch? Das Onion-Netzwerk beim Peer-to-Peer. Da hoppst du über verschiedenste Peers und das ist ein VPN-Netzwerk. Und ich hoppe über deinen Computer. Du hoppst an den nächsten, der hoppt wieder ein und darüber werden die Datenpakete gesendet und nachher weiß keiner mehr, wer der ursprüngliche Anfordernde war. Habe ich mal einen Professor aus Düsseldorf vertreten, der das Netzwerk genutzt hat, war allerdings hart, weil er war eine Node, wie in so, ein Tor-Netzwerk ist das ja, genau, und war eine Node und über seinen Computer ist dann Kinderpornografie geschleust worden. Aber wir schweifen etwas vom Thema ab, aber so stelle ich mir Monero vor, ne, dass du sozusagen völlig secret überweist tätigen kannst und das wird reguliert werden. Das wird der Staat nicht zulassen. Alles, wo Geldtransfers ohne den Blick des Staates möglich sind, wird es eine Regulierung geben. Man sieht es auch. Ich bin unter anderem habe ich meine Kryptos bei Kraken, ist eine große Börse, kraken.com. Und früher habe ich das mit irgendeiner Fake-E-Mail-Adresse mir, also ich habe schon relativ lange was mit Bitcoins zu tun, glücklicherweise. Früher habe ich bei Kraken irgendeine Fake-E-Mail-Adresse gehabt. Das geht alles nicht mehr. Du musst deine gesamte Anschrift hinterlegen. Personalausweis musste ich mittlerweile, was die nachgezogen haben, was die sich professionalisiert haben. Dann haben die Kryptos rausgeschmissen, die nicht mehr regulierbar waren oder die vom Staat nicht mehr akzeptiert worden sind. Einfach weil sie professionell am Wirtschaftsverkehr teilnehmen wollten, sind die da wirklich in eine ganz andere Richtung gegangen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Staat sowas wie Monero ewig dulden wird, denn soweit ich es verstanden habe, ist gerade so der beste Weg, um Geld anonym irgendwie von A nach B zu kriegen.
Ja, da wir eine längere Zeit in dieser Lounge gesessen haben, hat also der Kollege, der dieses Thema angesprochen hat, mir das auch detailliert erklärt, wie das da über ganz viele Strukturen läuft und so weiter. Ich habe es dann einfach nur abgespeichert als spannendes Gespräch, ohne Ambitionen zu entwickeln, mich da jetzt dran zu hängen. Gerade der kleine Hinweis von dir, beschäftigt sich schon lange mit Krypto, finde ich lustig, erinnert mich immer an eine Geschichte. Ich war ja längere Zeit beim Bund, bin ja auch da Offizier geworden und habe einen Kameraden gehabt, der hat während der Dienstzeit seinen Computer, einfach da seinen privaten Computer auf der Stube laufen lassen und der hat damals Bitcoins geschürft oder gemeint oder was auch immer, ohne dass man wirklich wusste, was der Nutzen davon ist. Und da sind dann ja im Prinzip nur Centbeträge mit generiert worden. Der hat das dann auch nie angefasst. Der war Soldat auf Zeit für 12 Jahre und der hat dann auch irgendwann gemerkt, dass das ein bisschen an Wert gewinnt, hatte dann aber Angst, die zu verkaufen, weil er einfach nicht wusste, ob er das darf, weil das eventuell in Konflikt mit seinem Dienstverhältnis steht. Er hat dann tatsächlich einfach gesagt, ich lasse das liegen, bis ich kein Soldat mehr bin und verkaufe das dann und hat dann tatsächlich, und das kann man sich wahrscheinlich kaum vorstellen, nachher über 100 Millionen erzielt. Nice. Ist also tatsächlich durch diese Sachen, die im Hintergrund generiert wurden, der ist also inzwischen so finanziell durch. Wir hatten einen gemeinsamen Bekannten in Amerika, der hat da eine kleine Veranstaltung gemacht und weil er sich einfach mal bedanken wollte für den guten Austausch, hat er dem einfach mal einen Porsche geschenkt, weil er gesagt hat, hier komm, ich habe den Porsche geschenkt, steht draußen, spielt jetzt auch keine Rolle, war auch nur eine kleine Transaktion. Insofern, sich früh mit Themen zu beschäftigen, macht Sinn.
Aber halt ohne Scheiß, bei so einer Story rattert das Juristengehirn wieder. Okay, Strom des Staates damals, Kryptos, Verjährungszeiten, Rückforderungsanspruch des Staates, wie viel Prozent hat er dazu beigetragen, wie viel war der Strom des Staates und. Ne? Wahrscheinlich gibt's da keine Rückforderungsansprüche und ihr durftet eure Computer da vielleicht sogar for free nutzen, keine Ahnung, aber... Ey, du kriegst es nicht raus, wenn du 21 Jahre Anwalt bist und davor noch zig Jahre Jura studiert hast. Jede Situation vom morgens beim Brötchenkauf, wie wenn dir jemand so eine Story erzählt, wo es um so viel Geld geht, denkst du, tak, 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 was sind hier die Möglichkeiten? Wer hat gegen wen woraus einen Anspruch? Geht sofort los, selbst wenn ich es jetzt nicht so ad hoc gelöst bekomme, aber es ist eine super spannende Story, finde ich.
Das ist zum Beispiel aber in meinem Bereich, wo ich ja viel heute auch einfach für, ich nenne es mal jetzt vielleicht Vertrieb, Verhandlungsstrategien und so Sachen sensibilisieren muss und das auch vermittle, da bin ich auch immer offen. Also gerade wenn ich auch einen Reel sehe, wenn ich jemanden sehe, der sich gut vermarktet, wenn ich jemanden sehe, der gut argumentiert, dann rattert mein Kopf auch immer und dann überlegt, hey, das ist eine gute Vorgehensweise, wie kann man das? Und das, finde ich, macht den Austausch mit Leuten so spannend, die eben auch irgendwie Expertise in irgendwelchen Bereichen haben. Wobei, das möchte ich auch nochmal betonen, weil der ein oder andere hört ja diese Podcasts beim Autofahren und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass der ein oder andere Kernimpuls, der irgendwie unterschwellig rüberkommt, gar nicht wahrgenommen wird. Nochmal ganz kurz für euch, wenn ihr das jetzt hier hört. Ich habe ja immer wieder auch von euch Feedback bekommen. Ja, ich habe dann Anwalt beauftragt, das hat nicht geklappt und das war nicht so gut. Aber ihr habt ja eben von Christian gehört. Der hat einfach mehrere Anwälte, die alle einen Kernbereich vertreten. Wenn dein Anwalt Spezialist für Familienrecht ist und du hast eine Auseinandersetzung in einem anderen Bereich, dann nimmst du vielleicht besser einen anderen Anwalt. Ich habe letztens ein Schreiben gesehen, wo ein Kunde zu mir kam, sagt, schau mal, die Gegenseite hat hier irgendwie jetzt plötzlich einen Rechtsanwalt eingeschaltet, schau dir das mal an. Ich sage, bleib relativ entspannt, der ist Anwalt für Baurecht, der versteht überhaupt nicht, was der da schreibt.
Ja.
Und ja, aber das ist es ja. Bei Anwälten, da gibt es halt aus meiner Sicht die Professionalisierten, die sagen, wir haben bestimmte Schlüsselthemen, die spielen ja auch auf einem sehr hohen Level. Oder ja, wir haben mehrere, aber individuell personell besetzt. Und dann hast du diese ganzen anderen Anwälte, die da so eine Kanzlei haben für, wir machen alles, weil wir haben mal Jura studiert.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt einfach ein ganz großes Problem. Ich habe sogar mal von Leuten gehört, wenn du nicht eine Jura, also ein Abschluss mit 3 und Prädikat, Chris, nimmt dich sowieso keine Großkanzlei, musst du dich selbstständig machen, sodass der ein oder andere, der eine eigene Kanzlei eröffnet hat, auch keine Alternative gehabt hätte. Vielleicht kannst du das nochmal gerade aus deinem, wir beleidigen ja niemanden, wir sprechen ja nur allgemein über den Markt. Ist da was dran?
Also was sicherlich so ist, dass die Großkanzleien vor allen Dingen nach Leuten suchen, die ein sogenanntes Doppel-VB haben. Was ist ein Doppel-VB? VB steht bei Juristen für vollbefriedigend, ist eine 3+. Jetzt denkt man so, 3+ ist ein schlechter Jurist, Pustekuchen. Überhaupt nur 10% der Juristen schaffen in einem der Examina eine 3+. Das heißt, wahrscheinlich sind es 3%, die in beiden Examina eine 3+ schaffen. Das ist aber das Frustrierende. Du brauchst aktuell, um in Köln Jura studieren zu können, einen Abi-Durchschnitt von 1,4. Ich weiß das so genau, weil mein Sohn sich unter allen Varianten, er konnte VWL, BWL, was er wollte studieren, aber dann doch für Jura entschieden hat. Und 1,4 brauchte er. Gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Er hat auch 1,4 genau gemacht, ja, um Jura studieren zu können. Und jetzt bist du da so gut. Und dann weiß ich es noch aus eigener Erfahrung, ich hatte auch ein ganz gutes Abi, aber plötzlich knallen die dir in den Jura-Klausuren 4 Punkte. 4 ist halt eine 4, 4 gewinnt, da heißt es in Jura, ja, 4 Punkte von 18 möglichen, ja, hast du 4 Punkte. Du kommst komplett verwöhnt aus dem Abitur mit echt guten Noten, Einsen und Zweien. Und dann kriegst du nur noch 4 reingedonnert. Das ist Jura, ja. Und wenn du dann mal eine 3+ schaffst, bist du Top of the Pops, absolute Champions League in Deutschland. Ich habe mal einen kennengelernt, der hat eine 2 geschrieben. Ich habe in 21 Jahren noch keinen kennengelernt, der eine 1 geschrieben hat. Noch nie. Was für ein bescheuertes System ist das auch, die Leute so fertig zu machen und zu demotivieren. Das wird aber von Generation zu Generation weitergegeben. Die, die jetzt da wieder in den Prüfungskommissionen sitzen, hatten natürlich es auch so schwer und sagen, warum sollen wir es den Leuten wieder leichter machen? Also krebst du da immer mit deinen schlechten Noten rum. Ist doch völlig demotivierend. Warum verteilen nicht mal ein paar mehr Einsen, denke ich mir so. Fakt ist jedenfalls, hast du ein Doppel-VB, also Doppel-Prädikatsexamen, nehmen dich die Großkanzlei mit Kusshand, hast du dann noch einen Doktor- und Auslandsaufenthalt, super. Alle anderen, muss ich allerdings sagen, kommen auch gut unter in dann vielleicht mittelständischen Kanzleien. Und ganz ehrlich muss ich sagen, viele Doppel-VBler, die ich kennengelernt habe, sind auch ziemlich nerdig und haben eben keine Party gemacht während ihres Studiums, sondern dafür musst du schon ganz schön viel lernen. Aber zum Anwaltsdasein gehört Party irgendwie auch dazu, damit du die Menschen verstehst. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Wenn du nicht im Leben standst, dann kannst du die Lebenssachverhalte auch nicht ordentlich begutachten. Ich habe manche Dreierkandidaten deutlich lieber als VBler, also als vollbefriedigend mit Prädikat, weil die einfach im Leben stehen. Das kann ich für meine Mandanten viel besser gebrauchen manchmal.
Also die Dynastie, habe ich gerade rausgehört, ist im Prinzip gesichert. Das heißt, was du da jetzt aufbaust, wird dann in der nächsten Generation fortgeführt werden.
Total unwahrscheinlich, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass mein Sohn Anwalt wird. Mein Sohn hat in jungen Jahren irgendwie 2, 3 Startups schon gehabt. Der ist Vollblutunternehmer hoch 1000, aber ich glaube nicht, dass er Anwalt wird. You never know. Ihm ist allerdings Jura schon ins Blut gelegt worden, aber er vor allen Dingen hat er mit Dropshipping gemacht. Dann hat er sehr früh irgendwelche Hundehalsbänder in China eingekauft, die dann den Hund orten können mit Apple AirTag in so einem Kranz. Ja, also ich glaube, eher darauf wird es hinauslaufen, aber ich sag mal, dafür schadet Jura auch nicht.
Ja, also gerade auch, wenn man, glaube ich, vielleicht dann diese unternehmerische Reise weiterverfolgen will, ist, glaube ich, von Vorteil. Auch wenn man mal vielleicht auch durch das Jurastudium oder auch nebenbei, wenn man es nicht ganz durchzieht, man kann ja auch teilweise einfach nur Jura studieren. Ich glaube, es hilft auch einfach, Gedanken besser zu strukturieren.
Ja.
Weil ich glaube, dass gerade in der Kommunikation auch viel daran scheitert, dass man einfach gar nicht versteht, was will der andere eigentlich von mir. Und wenn ich das nicht verstehe, kann ich auch keinen Lösungsvorschlag unterbreiten, um auf Gefahr, einen falschen Lösungsvorschlag zu machen. Das ist ja im Vertriebsgespräch das Gleiche. Manchmal wird viel zu früh ein Angebot präsentiert, weil man denkt, man hätte den Kunden verstanden, aber der Kunde fühlt sich gar nicht richtig abgeholt, weil er denkt, ich habe doch einen ganz anderen Schwerpunkt gelegt. Es ist aber kommunikativ gescheitert. Und ich fand es jetzt einfach mal so spannend, vielleicht für euch, und ich hoffe, ihr teilt das, deshalb gerne mal auch Feedback zu dieser Folge schicken. Es gibt halt einfach reiche Rechtsanwälte, mit denen kann man sich kaum für eine Stunde unterhalten. Wir haben jetzt hier eine Stunde wunderbar gemeistert und ich glaube, ihr merkt einfach, was hier einfach der Unterschied ist. Vielleicht ist es auch ein spannender Partner für euch mal für die Zukunft. In jedem Fall empfehle ich als weiterer Abonnent hier den YouTube-Kanal mal ins Auge zu fassen, weil es tatsächlich auch einfach nicht nur um diese nerdigen Themen geht, sondern auch um gesellschaftlich relevante Themen. Also auch wirklich so zu den allgemeinen Ereignissen. Da gibt's irgendwas, wo du in der Zeitung was zu liest und kurze Zeit später findet der Christian Zeit, ein Video zu produzieren. Du denkst dir, ach, gut aufbereitet und dann ja auch erstmal ohne Verkaufsabsicht. Also im Sinne von hier, ich stell dir einfach nur meine Gedanken zur Verfügung, nutz die, um schlauer zu werden. Ist einfach nur was, eine Chance, um sich weiterzuentwickeln. Von daher, mein Plan ist aufgegangen. Ich hatte eine tolle Zeit. Ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast, trotz all der konkurrierenden Aktivitäten auf deinem Schreibtisch. Aber du hast das letzte Wort. Das heißt, mit deinen Statements endet auch die Folge. Du kannst nochmal einladen, dich zu kontaktieren. Du kannst auf irgendwelche Kanäle verweisen. Du kannst nochmal eine Lebensweisheit teilen. Du kannst alles parallel machen. Es ist jetzt deine Bühne. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ganz herzlichen Dank und freue mich auf deine abschließenden Worte für dieses wunderbare Interview.
Ja, danke dir recht herzlich, Philipp, dass du mich eingeladen hast in diesen Podcast. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe definitiv Sachen erzählt, die ich in noch keinem anderen Podcast so erzählt habe. Das macht einen guten Host wie Philipp aus, dass aus seinem Gast nochmal was rauskitzelt, was ihr vorher so noch nie hören konntet. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Lasst ein Abo da für den Kanal WBS Legal und abonniert natürlich auch Philipps Kanäle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, liebe Leute, und tschüss.